Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Freitag, dem 3. Oktober auf Rabe. Heute geht es unter anderem um dies.
Alete kotzt das Kind.
Nichts zu lachen gibt es, wenn wir erzählen, warum Otto Walkes wahrscheinlich recht hat und Kinder lieber die Finger von Alete lassen sollten. Die sogenannte Mahlzeit zum Trinken von Nestle wurde nämlich soeben von Foodwatch mit dem Etikettenschwindelpreis Goldener Windbeutel ausgezeichnet. Dann hören Sie, was die europäischen Kriegsmächte vor 100 Jahren in der Schweiz taten.
Sie setzen alles ein, um die Schweiz als neutrales Land für sich zu gewinnen. Zeitungen, Ausstellungen, Postkarten, Plakate, Kulturproduktionen. Sie schicken ihre Kunst auf Wanderschaft, sie schicken ihre Theater auf Wanderschaft sozusagen. Sie machen Gastspiele in der Schweiz, die einen eben in die Westschweiz, die anderen in die Deutschschweiz.
Ein Blick auf die Ausstellung im Feuer der Propaganda, die Schweiz und der Erste Weltkrieg im Museum für Kommunikation und der Schweizerischen Nationalbibliothek. Schließlich kommentiert der Anwalt Willi Egloff in unserem Radioblog die restriktive Einbürgerungspolitik des Kantons Bern.
Jetzt ist es dann bald ein Jahr her, seit im Kanton Bern die Kantonsverfassung durch eine Bestimmung ergänzt wurde, welche die Einbürgerung neu regelt. In meinem Anwaltsbüro reihen sich seit dieser Abstimmung Fälle von Menschen, die oft lange vor dem 24. November 2013 Einbürgerungsgesuche gestellt haben, damals alle Bedingungen dafür erfüllt haben, nun aber plötzlich keine Schweizerinnen und Schweizer mehr werden dürfen.
Den Radioblog von Willi Egloff gibt's am Schluss der Sendung. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Alete kotzt das Kind.
Nein, nein, Sie hören jetzt keinen Beitrag über Otto, sondern über Alete. Nicht ganz von ungefähr kommt die Werbespot-Parodie von Otto Walkes über den Babybrei Alete. So ist die von Nestle verkaufte Mahlzeit zum Trinken vor allem eine Kalorien- und Kariesbombe. Etikettenschwindel gehört zum Geschäft mit Lebensmitteln. Um etwas dagegen zu tun, hat die Organisation Foodwatch den Preis Goldener Windbeutel ins Leben gerufen. Der Windbeutel, bei uns auch bekannt als Profiterol, ist ein aufgeblasenes Dessertgebäck mit süßer oder salziger Füllung. Aufgeblasen als besonders gesund kommen viele Produkte in den Läden auf uns zu. Darin steckt meist nur Ungesundes. Christopher Link von Foodwatch erklärt, was hinter dem Schmähpreis Goldener Windbeutel steckt.
Der Goldene Windbeutel zeichnet tatsächlich jedes Jahr die dreisteste Werbelüge im Supermarkt aus. Verbraucher können im Internet darüber abstimmen und dieses Jahr haben sich 160.000 Verbraucherinnen und Verbraucher angeschlossen und abgestimmt und 45% davon haben sich für die Alete Trinkmahlzeit von Nestlé entschieden. Denn die Kritik daran ist, dass seit Jahren warnen Kinderärzte und Wissenschaftler vor Trinkmahlzeiten für Babys, da diese zur Überfütterung führen können und Karies fördern. Und dennoch empfiehlt Nestlé diese Produkte als vollwertige Mahlzeit für Säuglinge ab dem 10. Monat und damit nicht genug mit Aussagen wie reich an Calcium und Vitamin D für gesundes Knochenwachstum etwa, verleiht Nestlé den Produkten sogar einen gesunden Anspruch. Und das finden wir wirklich unverantwortlich.
Nestle hat sich schon seit Jahren einen Namen gemacht, verantwortungslos zum Teil vorzugehen, wenn es darum geht, Profite mit Lebensmitteln zu machen. Jetzt haben sie dafür noch einen Preis oder einen Schmähpreis gekriegt. Wie hat Nestle darauf reagiert? Konnten sie diesen goldenen Windbeutel an Nestle überreichen?
Nein, aber wir haben es versucht. Wir waren gestern in Frankfurt an der Konzernzentrale in Deutschland und wollten den Goldenen Windbeutel überreichen. Der Preis wurde nicht angenommen. Kam dann zu einem kleinen Austausch. Nestlé hat unsere Kritik zurückgewiesen, meinte, es sei nicht angebracht. Das Produkt sei sehr wohl für Säuglinge geeignet. Ja, und dabei ist es dann geblieben. Unsere Forderung bleibt aber auch, diese Produkte müssen vom Markt, denn seit Jahren warnen Ärzte davor vor diesen Kalorienbomben. Und wir fordern Nestlé weiterhin auf, dieses Produkt jetzt aus den Regalen zu nehmen.
Foodwatch kämpft ja nicht nur gegen die Produkte von Nestlé, sondern ist auch kritisch anderen Produkten gegenüber. Sie haben auch die Knorr-Hühnersuppe von Unilever oder das Vitamin-Water von Coca-Cola auf der Liste der Produkte, die scheinbar gesund sind und verkauft werden, ohne dass sie wirklich gesund sind. Für was weiter kämpft denn Foodwatch so das ganze Jahr über, wenn es nicht zur Wahl zum Goldenen Windbeutel aufruft?
Ja, also die Wahl zum Goldenen Windbeutel, genau, soll aufmerksam machen auf Etikettenschwindel im Supermarkt, der dort tatsächlich die Regel ist und nicht die Ausnahme. Wir setzen uns aber allgemein für mehr Transparenz und Gesundheit im Lebensmittelbereich ein. Das sind unsere beiden großen Themen. Da geht es eben auch um Themen wie die Kennzeichnung von Lebensmitteln, wenn dort zum Beispiel tierische Bestandteile drin sind, die nicht auf der Verpackung stehen müssen. Es geht um die Kennzeichnung von Gentechnik in Essen, die auch noch nicht vollständig vorhanden ist. Es geht aber auch um größere Themen, wie zum Beispiel die exzessive Nahrungsmittelspekulation, die zu Preisspitzen führen kann und vor allem in Dritte Weltländern und Entwicklungsländern dazu führen kann, dass Menschen dort Hunger leiden. Also es gibt viele, viele Themen, um die wir uns in diesem großen Bereich der Ernährung, des Essens kümmern. Die Forderung ist, geht meist an Unternehmen und an die Politik. Zum einen an die Politik schärfere Gesetze. Es müssen transparente und einfach verständliche Packungen in den Supermarkt und an die Hersteller die Forderung, diese laschen Gesetze, die wir im Moment noch haben, nicht so schamlos auszunutzen, dass Täuschung im Supermarkt wirklich die Regel ist und nicht die Ausnahme.
Sagt Christopher Link von der Organisation Foodwatch. Mehr zur Lebensmittelindustrie kritischen Organisation finden Sie im Internet unter www.foodwatch.org oder unter www.goldener-windbeutel.de.
Rabe Info.
Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Ibiza könnte als Ferieninsel bald ausgedient haben. Das, wenn der britische Rohstoffkonzern Kern Energy seine Pläne verwirklichen kann. Wie die Umweltorganisation Ocean Care berichtet, will der Konzern vor den spanischen Inseln im Mittelmeer nach Öl und Gas bohren. Besorgt zeigen sich offenbar neben den Schweizer und österreichischen Reiseverbänden auch die Bewohner und Bewohnerinnen der Inseln Formentera, Ibiza, Mallorca und Menorca. Sie haben offiziell Protest eingelegt. Sie befürchten, dass Bohrungen nach Rohstoffen die Umwelt stark beeinträchtigen und es zu Unfällen kommen könnte, die dem Tourismus den Garaus machen würden. Offenbar hat der Rohstoffkonzern schon vor einem Jahr unbewilligte Untersuchungen vor Ort durchgeführt. Die Situation in Hongkong ist ruhig, aber nicht beruhigt, das berichten zahlreiche Medien. Gestern Abend lief ein Ultimatum aus, die Protestierenden forderten den sofortigen Rücktritt des Hongkonger Regierungschefs Liang. Dieser lehnte zwar ab, zeigte sich aber offen für Verhandlungen. Gleichzeitig wurde jedoch deutlich, dass der Verhandlungsspielraum klein ist. Die Zentralregierung in Peking will die chinesische Sonderzone Hongkong immer stärker kontrollieren. Die riesige Demokratiebewegung, die in den letzten Wochen zuweilen Hunderttausende von Menschen mobilisiert hat, wird in der vom Staat kontrollierten Presse als ein kleiner Haufen von Chaoten abgetan. Die Lage bleibt also angespannt. Langsam, aber sicher formiert sich Widerstand gegen die extrem rechte SVP-Politik, die in der Schweiz immer mehr an Einfluss zu gewinnen scheint. Gestern veröffentlichte der Think Tank Denknetz die provokante Schrift «Die überflüssige Schweiz». Mit vielen intelligenten Texten zeigen die Autorinnen auf, dass es keinen Sinn macht, wenn sich die Schweiz von der Welt abschottet. Zudem plädiert sie dafür, einen sozialen menschlichen Staat zu bewahren, statt das neoliberale Wirtschaftssystem weiter auszubauen. Wir werden nächste Woche im Info vertiefter darüber berichten. Auch mit Geld soll die Macht der Blocher-Milliarden gebrochen werden. Wie verschiedene Medien berichten, will sich der Milliardär Hans-Jörg Wyss gegen die Abschottung der Schweiz engagieren. Er ist bereit, eine Initiative für die Weiterführung des bilateralen Wegs mitzufinanzieren. Gegenüber dem welschen Radio RTS sagt er, dass er sich Sorgen mache für zukünftige Generationen. Mit ihrer Abschottungspolitik zerstöre die Schweiz wichtige Grundlagen des Wohlstands, wie zum Beispiel die international gut vernetzte Bildung. Das Wahljahr 2015 beginnt tatsächlich schon jetzt, 2014. Schon jetzt beginnen die bisherigen und möchtegern Ständeräte in den Wahlkampf zu steigen. Soeben gab Hans Stöckli bekannt, dass er wieder ins Stöckli will. Somit positioniert sich die SP für den nationalen Wahlkampf. Die Berner Zeitung vermutet, dass auch der andere bisherige Ständerat Werner Luginbühl von der BDP wieder kandidieren will. Auch rechts außen will ins einflussreiche Stöckli, allerdings streiten sich die SVPler intern. Wir wissen also noch nicht, ob uns eine Kandidatur von Rösti oder Joder blüht. Für die Grünen soll es Grossrätin Christine Häsler richten. Sie ist einigen ökologisch Denkenden allerdings ein Dorn im Auge, hat sie doch für die Erhöhung der Grimsel-Staumauer lobbyiert. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag erwartet uns ein nebliger Morgen. Am Nachmittag zeigt sich dann wieder die Sonne. Gegen Abend ziehen dann vermehrt Wolken auf. Das Thermometer zeigt maximal 19 Grad. In der Nacht auf Sonntag beginnt es dann zu regnen. Auch der Sonntagmorgen zeigt sich eher von der nassen Seite. Am Nachmittag wird es trockener, bleibt aber bewölkt bei Höchsttemperaturen von 18 Grad. Die nächste Woche verspricht dann wieder mehr Sonne.
Rabe Info.
Kriegseuphorie, Nationalismus und Kulturkampf. Auch die Schweiz blieb vom Ersten Weltkrieg nicht verschont. Aus den gewaltsamen Kämpfen konnte sie sich als neutrales Land zwar heraushalten, Grabenkämpfe gab es trotzdem. Nicht umsonst wird der Erste Weltkrieg in der Forschung als der erste totale Krieg bezeichnet. Ausgetragen wurde er nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern auch in den Zeitungen, in Museen, auf Postkarten und Plakaten. Eindrückliche Zeugnisse aus dieser Zeit zeigt die Ausstellung «Im Feuer der Propaganda – Die Schweiz und der Erste Weltkrieg» im Museum für Kommunikation und der Schweizerischen Nationalbibliothek. Wilmar Rall hat vorbeigeschaut.
Während sich die europäischen Mächte gegenseitig in Schutt und Asche legten, kam die Schweiz mit einem blauen Auge davon. Als neutrales Land konnte sie sich aus den Kriegswirren heraushalten. Trotzdem, die Schweiz war tief gespalten in eine Deutschschweiz, die mit dem Deutschen Reich und Habsburg sympathisierte, und eine Westschweiz, die mit Frankreich, mit den Alliierten sympathisierte. Und in diese gespaltene Schweiz spielte die Propaganda der Kriegsmächte, berichtet Hans-Dieter Amstutz, Leiter Kommunikation der Schweizerischen Nationalbibliothek.
Sie setzen alles ein, um die Schweiz als neutrales Land für sich zu gewinnen. Zeitungen, Ausstellungen, Postkarten, Plakate, Kulturproduktionen. Sie schicken ihre Kunst auf Wanderschaft, sie schicken ihre Theater auf Wanderschaft sozusagen. Sie machen Gastspiele in der Schweiz, die einen eben in die Westschweiz, die anderen in die Deutschschweiz. Und mitten in Bern, wo jetzt die Schweizerische Nationalbibliothek und das Museum für Kommunikation stehen, fand eine Ausstellung des Deutschen Werkbundes statt, wo gezeigt wurde, was für Leistungen die deutschen Handwerker, die deutschen Kunsthandwerker zu bieten haben, auch in der Absicht, Schweizer Köpfe für Deutschland zu gewinnen.
Die Ausstellung des Deutschen Werkbundes zeigt die Nationalbibliothek als 3D-Animation neben Ausschnitten aus Plakaten, Zeitungen und Büchern. Wie stark die Zerrissenheit der Schweiz damals war, verdeutliche ein Streit besonders eindrücklich, der Streit um die Plakate zur Landesausstellung 1914 in Bern, so Hans-Dieter Amstutz.
Zuerst war ein Plakat und dann sind es plötzlich zwei. Und das eine zeigt einen Reiter hoch zu Ross. Es wurde zuerst überall gehängt, in- und Ausland. Dann kam Protest aus der französischsprachigen Schweiz, aus der Westschweiz. Das sei ein deutscher Stil. Das gehe überhaupt nicht. Darauf hat man ein neues Sujet mit Bergpanorama kreiert. Es wurde gehängt in der Westschweiz und in Frankreich. Aber im deutschsprachigen Raum blieb das Originalplakat hängen.
Eine gespaltene Schweiz zeigen auch die vielen Postkarten, die während dem Ersten Weltkrieg der Zensur zum Opfer fielen. Eine Auswahl davon ist im Museum für Kommunikation zu sehen, im Rahmen der Ausstellung im Feuer der Propaganda. Zusammengestellt von Kurator Juri Schakme.
Die Postkarte kann man sich im Ersten Weltkrieg vielleicht etwas so vorstellen wie heute, eine Bildmitteilung, die man per WhatsApp verschickt. Das war sehr populär. Auf der Vorderseite irgendetwas Treffendes, oft eine Karikatur und auf der Rückseite einen kurzen Gruß. Und im Krieg gelangten auch aus dem Ausland beispielsweise viele Postkarten in die Schweiz. Und solche, die eine stark politische Meinung vertraten, die hat man dann zensuriert und auf der Poststelle ausgelesen. Sie wurden archiviert und finden sich heute in verschiedenen Archiven.
Eine dieser Postkarten zeigt einen dunkelhäutigen Mann, vermutlich aus einer französischen Kolonie. Und darunter steht der Satz: Ein auf dem französischen Kriegsschauplatz gefangener Kannibale, ein Kämpfer für Kultur.
Da spielt eben diese deutsche Postkarte auf diesen Kulturkrieg an, weil eigentlich beide führenden Kriegsnationen, Deutschland sowie Frankreich, sahen sich eigentlich als die Kulturnation damals und dann hat man sich gegenseitig ausgespielt. Und dass eben Frankreich auch Kolonialvölker im Krieg einsetzte, das wurde dann von der deutschen Propaganda ausgenutzt.
Beim Betrachten der Postkarten im Museum für Kommunikation begleitet die Besuchenden die berühmte Rede vom Basler Intellektuellen Karl Spitteler. Die Rede, unser Schweizer Standpunkt.
In der Bescheidenheit zollen wir dem todwunden Europa den Tribut, der dem Schmerz gebührt. Die Ehrerbietung. Mit der Bescheidenheit endlich.
Gehalten hat Karl Spitteler diese Rede im Dezember 1914. Was sie bewirken sollte und was sie tatsächlich bewirkt hat, zeigt der Ausstellungsteil in der Nationalbibliothek, Zeitzeugnisse zusammengetragen von Magnus Wieland, wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Schweizerischen Literaturarchiv.
Die Rede «Unser Schweizer Standpunkt» war ein sehr starkes Plädoyer für ein näheres Zusammenrücken in der entlang der Sprachgrenze gespaltenen Schweiz. Spitalers Rede hat ungemein große Aufmerksamkeit erregt, nicht nur positive, sondern gerade im deutschsprachigen Bereich gab es auch sehr negative und kritische Stimmen. Die Rede von Karl Spitteler wurde vor allem in Deutschland sehr tendenziös rezipiert, das heißt, sie wurde nicht vollständig in den Zeitungen abgedruckt, sondern nur ausschnittsweise und diese Ausschnitte, die vermittelten das Bild, dass Spitteler eigentlich die Deutschen kritisiert und Partei für Frankreich einnimmt.
Partei ergreifen für den großen sprachlichen Bruder Frankreich oder Deutschland. Warum aber hatte die Sprache einen so großen Einfluss?
Das hat Karl Spitteler auch sehr schön in seiner Rede gezeigt, weil ein Sprachraum immer auch ein Kulturraum ist. Und die Deutschsprachigen fühlten sich kulturell Deutschland näher, wie auch die Weltschweiz sich natürlich Frankreich kulturell näher fühlte und das führte dann eben eigentlich zu einer Trennung oder sogar zu einer Spaltung innerhalb der Schweiz.
Magnus Wieland spricht in der Vergangenheitsform. Tatsächlich ist der Rüstigraben heute nicht mit der Spaltung damals vergleichbar. Das betont auch Juri Schakme, Kurator am Museum für Kommunikation.
Der Graben besteht nicht mehr so wie damals. Damals war es wirklich so, dass es landeszersetzende Wirkungen hatte. Man hatte Angst, dass das Land auseinander fällt. Das ist ja heute nicht unbedingt mehr der Fall. Aber es gibt natürlich Beispiele wie das Frühfranzösisch oder das Abschaffen des Französischen in der Schule, das, wenn man auf den Ersten Weltkrieg schielt, problematisch sein könnte.
Obwohl die Lage heute viel entspannter ist, die Worte von Karl Spitteler in seiner Rede «Unser Schweizer Standpunkt» haben bis heute nichts von ihrer Bedeutung verloren.
Eins ist sicher, wir müssen uns enger zusammenschließen. Dafür müssen wir uns besser verstehen. Um uns aber besser verstehen zu können, müssen wir einander vor allem näher kennenlernen. Wie steht es mit unserer Kenntnis der französischen Schweiz und ihrer Literatur und Presse? Die Antwort darauf möge sich jeder selbst geben.
Die Ausstellung im Feuer der Propaganda, die Schweiz und der Erste Weltkrieg, im Museum für Kommunikation und der Schweizerischen Nationalbibliothek läuft noch bis am 9. November. Mehr Infos gibt's im Internet, die Links gibt's auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und wir kommen zu unserer wöchentlichen akustischen Kolumne Radioblog. Heute kommentiert der Anwalt und Rabe-Mitbegründer Willi Egloff die restriktive Einbürgerungspolitik des Kantons Bern.
Jetzt ist es dann bald ein Jahr her, seit im Kanton Bern die Kantonsverfassung durch eine Bestimmung ergänzt wurde, welche die Einbürgerung neu regelt. Keine Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern hatten die rechten Initiantinnen und Initianten ihren Vorstoß getauft. Und das Berner Stimmvolk fand diese Idee offenbar gut und stimmte ihr zu. Seit diesem Tag ist das Einbürgern im Kanton Bern tatsächlich sehr viel schwieriger geworden. Es darf nämlich nach dieser neuen Bestimmung niemand eingebürgert werden, der keine Niederlassungsbewilligung hat, niemand, der jemals in seinem Leben Sozialhilfe bezogen und diese nicht vollständig zurückbezahlt hat, niemand, der nicht Deutsch lesen und schreiben kann und niemand, der jemals zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und mehr verurteilt wurde. Um das alles abzuklären, betreiben Gemeinden und Kantonsverwaltung einen riesigen administrativen Aufwand, der uns alle viel Geld kostet. Schlimmer aber ist etwas anderes. In meinem Anwaltsbüro reihen sich seit dieser Abstimmung Fälle von Menschen, die oft lange vor dem 24. November 2013 Einbürgerungsgesuche gestellt haben, damals alle Bedingungen dafür erfüllt haben, nun aber plötzlich keine Schweizerinnen und Schweizer mehr werden dürfen. Ich erzähle euch ein paar Beispiele aus meiner Praxis. Ein Mädchen, in der Schweiz geboren und aufgewachsen, ist heute 14 Jahre alt. Sie hat 3 ältere Geschwister, die alle eingebürgert sind. Sie selbst konnte ihr Gesuch erst stellen, nachdem sie die verlangten 12 Jahre in der Schweiz gelebt hatte, in ihrem Fall also ganz einfach, nachdem sie 12 Jahre alt geworden war. Vor 2 Jahren hat sie das Gesuch eingereicht, aber sie darf jetzt als einziges der Geschwister nicht mehr eingebürgert werden. Ihre Eltern und damit auch sie selbst und ihre Geschwister haben nämlich keine Niederlassungsbewilligung, sondern sie sind in der Schweiz vorläufig aufgenommen. Sie ist also zwar seit nunmehr 14 Jahren völlig legal in der Schweiz, wird aber von der Verwaltung in eine Sonderkategorie eingeteilt, die nicht als Niederlassungsbewilligung gilt. Ein anderes Beispiel. Eine alleinerziehende Mutter von 3 Kindern im Alter von 3, 6 und 10 Jahren. Der Vater ist abgehauen, lebt im Ausland und zahlt die geschuldeten Alimente nicht. Die Frau arbeitet neben der ganzen Kinderbetreuung halbtags, doch reicht ihr halber Hilfsarbeiterinnenlohn für den Unterhalt einer 4-köpfigen Familie natürlich nicht aus. Deshalb muss die Frau wie viele alleinerziehende Elternteile mit kleinen Kindern auch, von der Sozialhilfe unterstützt werden. Sie lebt seit vielen Jahren in der Schweiz, spricht fließend Deutsch und möchte Schweizerin werden. Das kann sie jetzt aber nicht mehr, weil sie unmöglich auf Sozialhilfe verzichten und schon gar nicht die Sozialhilfe zurückzahlen kann, die sie bisher erhalten hat. Oder ein letztes Beispiel. Eine Frau hat sich bei mir gemeldet, die seit 20 Jahren in Bern wohnt. Sie hat während dieser ganzen Zeit als Übersetzerin bei verschiedenen Botschaften gearbeitet. Vor mehr als 3 Jahren wollte sie sich einbürgern lassen und hat ein entsprechendes Gesuch gestellt. Weil die bernischen Einbürgerungsbehörden extrem langsam arbeiten, war das Gesuch am 24. November 2013 immer noch nicht behandelt. Jetzt aber kann sie nicht mehr eingebürgert werden, weil sie keine Niederlassungsbewilligung hat. Botschaftsangestellte erhalten nämlich keine C-Bewilligungen, sondern Bewilligungen nach einem anderen System, sogenannte E-Bewilligungen. Weil die Initiantinnen und Initianten daran nicht gedacht haben, sind jetzt sämtliche Botschaftsangestellten in Bern auf immer von der Einbürgerung ausgeschlossen. Das sind 3 zufällige Beispiele aus einer einzigen Anwaltskanzlei in der Stadt Bern. Das also sind in der Praxis die von der SVP behaupteten Verbrecher und Sozialhilfeempfänger, die nicht mehr eingebürgert werden. Das sind die Menschen, die laut Berner Kantonsverfassung politisch diskriminiert werden dürfen, indem ihnen gleichzeitig mit der Einbürgerung natürlich auch das Stimm- und Wahlrecht verweigert wird. Es ist schon eine miese Politik, die mit verlogenen Schlagworten auf dem Rücken solcher Menschen Wahlkampf macht. Und es ist schon eine merkwürdige Demokratie, die solches zulässt.
Das war der Radioblog von Anwalt und Rabe-Mitbegründer Willi Egloff. Heute in einer Woche hören Sie dann wieder eine akustische Kolumne vom Rabe-Info-Team.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 3. Oktober auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir über das größte Land Afrikas, nämlich Algerien. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.